CAPE ist ein sehr, sehr hochflexibles System mit dem allerhöchsten Reinheitsklassen bis zur ISO Klasse 1. Also das ist die allerhöchste technisch realisierbare Reinheitsklasse, innerhalb weniger Minuten aufgebaut werden können. Und der Riesenvorteil ist, dass es neben dieser Flexibilität eben auch sehr wenig laufende Betriebskosten verursacht.
Interaktiv, der Podcast des Fraunhofer IPA. Inspirierend, praktisch, authentisch. Mein heutiger Gast ist seit über 25 Jahren beim Fraunhofer IPA, leitet seit 2008 die Abteilung Reinst- und Mikroproduktion und ist zusätzlich stellvertretender Geschäftsfeldleiter Elektronik und Mikrosystemtechnik. Als Abteilungsleiter führt und koordiniert er ein Team von 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. In dem Gebäude, in dem er in Stuttgart sein Büro hat, steht auch der reinste Reinraum der Welt. Am liebsten macht er in seiner Freizeit Sport und baut Häuser um. Begrüßen Sie mit mir den Gast dieser Folge, Udo Gommel.
Hallo Fred.
Hallo Udo.
Vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir einsteigen, das interessiert mich jetzt schon, wie viele Häuser hast du schon umgebaut?
Unzählige, kann man schlecht sagen. Also ein größeres in Eigenregie über 8 oder 9 Jahre und dann diverse verschiedene Wohnungen. Also schon einige.
Und kann man die dann finden in schöner Wohnen?
Theoretisch ja.
Müssen wir mal nachprüfen.
Müsste man mal prüfen. Ich habe noch nicht nachgeprüft.
Ja, wir haben eine Menge vor. Wir könnten jetzt auch viel Privates plaudern, aber das interessiert unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht. Gibt spannende Themen. Zu Beginn muss ich gleich mal eine Anekdote ansprechen, die mir echt in Erinnerung geblieben ist. Während eines Besucherrundgangs durch das Labor, also es waren Gäste bei unserem Institut, hat einer deiner Wissenschaftler aus dem Team folgenden Satz gesagt. Ich habe den langweiligsten Job der Welt. Da habe ich mich gefragt, warum hat denn er das gesagt?
Ja, theoretisch hat er vollkommen recht. Es ist der langweiligste Job der Welt. Wenn du dir nämlich anschaust, was man sonst normalerweise präsentiert, wenn man ans Institut kommt, dann kriegt man neueste innovative Produkte zu sehen, neueste Handys, neueste Gadgets. Und wenn wir sagen müssen, ja, wir machen nicht die Gadgets, wir machen nur die Produktionstechnik dazu, dann ist es schon mal ein bisschen ein Abstieg. Aber okay, ist Produktionstechnik. Wenn wir sagen, wir machen nicht mal die Produktionsmaschinen, sondern nur die Analysentechnik, um mit dieser Produktionstechnik nachher dann beste Erfolge zu erzielen, dann ist es nochmal ein Abstieg. Wenn wir dann sagen, und damit können wir Bewertungsmodelle aufsetzen, um ihr System effizienter zu machen, also Motoren zum Beispiel oder Handys noch leistungsstärker, dann sind die meisten Leute irgendwie abgeschnitten. So, und das ist genau der Grund, dass es eigentlich ein relativ langweiliger Job ist, weil man sich dann nur mit dem Dreck anderer Leute befasst. Wir machen ja Kontaminationsmesstechnik und kontaminationskritische Applikationen. Wenn man dann allerdings mal schaut, wo diese Kontaminationsmesstechnik und Reinheitstechnik überall Einzug gefunden hat, nämlich in Luft- und Raumfahrtindustrie, Satellitenbau, Hüftgelenkimplantate, also Pharmazieproduktion, Impfstoffproduktion, neueste Generation der Elektromobilität, Brennstoffzellentechnik, dann merkt man, das ist gar nicht mehr so langweilig. Aber auf den ersten Blick, langweiligster Job der Welt.
Also du hast es schon wunderbar eingeführt, weil der Titel unserer heutigen Interaktiv-Podcast-Folge lautet Reinheit at its best. Enabler für Standardbranchen und Zukunftsmärkte. Und da hast du ja einige schon angesprochen. Also klingt eher trocken und nüchtern, aber zu Unrecht, wie wir erfahren werden, weil es hochspannend ist.
Richtig.
Ja, warum Reinheit wichtig ist für die Industrie und wo es konkret angewendet wird, dafür gibt es diverse anschauliche Anwendungsfälle. Du hast schon ein paar Branchen genannt. Und wir haben drei Dinge, über die wir heute sprechen wollen. Erstens das Projekt Healthy Air Initiative, ein Forschungs- und Beratungsprogramm für gesunde Raumluft, relevant zum Beispiel im Umgang mit Virenpandemien. Zweitens gute Herstellungspraxis, auf Englisch Good Old oder Good Manufacturing Practice, relevant zum Beispiel für Pharma- und Impfstoffproduktion. Und drittens saubere und trockene Produktionsumgebung für Halbleiterbatterien. Dann verlieren wir keine Zeit. Erzähl uns doch mal was über die Healthy Air Initiative.
Ja, sehr gerne würde ich dir etwas über die Healthy Air Initiative erzählen. Ja, vor gut anderthalb Jahren, im März 2020, hat das Ganze begonnen mit dieser pandemischen Situation. Damals war noch die Frage, was machen wir dagegen? Wann kommen wir wieder zur Normalität zurück? Man dachte anfangs, das geht vielleicht relativ schnell. Und wenn man sich auch an den amerikanischen Präsidenten erinnert, ging man davon aus, das geht auch wieder von alleine weg. Man hat aber relativ schnell erkannt, dass es einfach nur durch Aussitzen und Wegbeten nicht weggeht. Wir müssen also aktiv was machen. Und hier kam die Frage des Landes Baden-Württemberg auf uns oder wurde die Frage an uns gestellt, wie wir dort unterstützen können. Und man kam relativ schnell zu der Erkenntnis, dass die Hauptübertragungsgefahr nicht Schmierinfektion, also Oberflächen ist, sondern über Aerosole und über Luft übertragen wird. Und um in diesem Bereich besser zu werden, kann man natürlich zum einen mal Alltagsmasken einsetzen, Abstand, Hygiene, diese AHA-Regeln berücksichtigen. Aber technologisch kann man natürlich auch Systeme einsetzen, um diese Viren aus der Luft herauszufiltern. Und dann sind wir schon bei diesen Luftreinigungsgeräten. Und da stellte sich die Frage, wie gut sind solche Luftreinigungsgeräte? Wie effizient sind sie in Bezug auf Partikelabreinigung, aber auch Virenabreinigung oder Virenabreicherung, wie man dann eher sagt in diesem Fall. Und auch, wie werden diese akzeptiert? Wie laut sind diese? Gibt es auch Beiprodukte wie zum Beispiel Ozon oder sonstige VOCs, die dort produziert werden? Das sind alles Faktoren, die natürlich die Akzeptanz in der Bevölkerung dann stark beeinflussen. Und da wurde dann an uns die Frage herangestellt, ob wir dort unterstützen können.
Ja, und wir haben es eingangs gesagt, der reinste Rheinraum der Welt ist in Stuttgart, Vaihingen. Die Erkenntnisse, die ihr daraus gewonnen habt, in Jahren oder Jahrzehnten, konntest du die irgendwie in die Praxis bei diesem Projekt auch mit einbeziehen?
Die konnten wir sehr gut mit einbeziehen. Das war eigentlich in der letzten Konsequenz genau das Element, das uns dazu in die Lage versetzt hat, sehr schnell eine geeignete Prüfumgebung aufzubauen. Wir sind ja angefragt worden, nicht nur in den Schulen bewerten zu können, wie gut diese Luftreiniger denn tatsächlich sind, sondern auch für größere Fabrikationsstätten, also Arbeitsstätten, Versammlungsstätten. Und die sind meistens etwas größer. Dafür brauche ich natürlich auch dann größere Bereiche, in denen ich solche Luftreiniger einsetzen kann. Und jetzt ist die gute Frage, wer hat denn mal schnell eine Halle zur Verfügung, die auch ein möglichst geringes repräsentatives Grundrauschen hat, um auch vergleichbare Tests zu machen. Und da muss man feststellen, wird ganz schwierig. Entweder ich finde große Hallen, die aber nicht repräsentativ sauber sind, also keine richtigen Messumgebungen zulassen, oder ich muss dann mit irgendeinem anderen System ausweichen. Und da haben wir unser sogenanntes CAPE-System einsetzen können. CAPE steht für Clean and Protective Environment und ist ein hochflexibler Reinraum, ein zeltartiger Reinraum, der innerhalb weniger Minuten aufgebaut werden kann. Also ein System mit circa, ja, so klassenzimmermäßig, also die Räume mit 40, 50 Quadratmetern können in wenigen Stunden aufgebaut werden. Das ist aber auch ein System, was selbst bis zu 150 Quadratmeter Fläche und mit einer Raumhöhe von 7 Metern ausbauen können. Und dann brauche ich auch nur einen Tag, um das herzustellen, um dann so eine typische Produktionshalle, wie sie bei großen Automobilzulieferern tatsächlich im Einsatz sind, nachzustellen. Und dort können wir dann diese klimatischen Reinigungssysteme dann prüfen, bewerten und dementsprechend dann auch für die Menschen in Baden-Württemberg bewertet in den Markt bringen.
Das heißt, bei dieser Initiative, die Ergebnisse, die da rauskommen, die haben eine sehr hohe Relevanz für die Realität. Genau. Du hast es angesprochen, Schulen. Es gab eine Zeit, da gab es keinen Tag, wo nicht ein Artikel drüber drin stand, wie wir in Schulen umgehen. Aktuell ist es so, Kinder müssen einen Test machen, müssen Maske tragen. Anders gefragt, die Ergebnisse, wann kommt die raus und wann kann man wirklich eine Umsetzung sehen?
Die Healthy Air Initiative hat eine Laufzeit bis Ende diesen Jahres, also bis 31.12. Dann wird es nur wahrscheinlich noch ein, zwei Monate dauern, bis die allerletzten Prüfberichte durchgelaufen sind. Also das heißt, im Frühjahr des kommenden Jahres gibt es dann die Ergebnisse für die breite Öffentlichkeit.
Das heißt, kannst du ein bisschen den Vorhang schon lüften, was uns erwartet an Erkenntnissen, oder ist noch zu früh?
Ich kann den schon etwas lüften. Wir haben die Healthy Air Initiative ist zweigeteilt. Das heißt, wir haben einmal den Bereich eines Expertenpapiers, in dem dann diverse Literaturrecherchen betrieben werden, geprüft wird, wie sind die Übertragungswege, was sind die relevanten Kontaminationsarten, wie kann man sie reduzieren, welche Technologien stehen zur Verfügung, wie effizient sind sie, wie sehen die Bewertungssystematiken aus. Das alles findet sich in diesem Expertenpapier. Und der zweite Schwerpunkt, der auch dann monetär oder budgettechnisch deutlich gewichtiger ist, hat circa 3/4 des Budgets oder sogar noch ein bisschen mehr. Da werden dann reale Versuche und Simulationen durchgeführt. Auch Simulationen bezüglich Strömungen und werden auch verglichen mit der realen Ergebniswelt. Und da haben die Firmen, vor allen Dingen baden-württembergische Firmen oder auch Nutzer, die Möglichkeit, über eine gewisse Förderung diese Tests etwas günstiger durchführen zu lassen. Dann gibt es eine Vergleichsauswertung. Das heißt, wir sehen die einzelnen Luftreinigungsgeräte schön im Vergleich, wer ob bei Ozonwerten, bei Beiprodukten oder bei der Servierenabreichung besser oder schlechter ist. Die sind dann erstmal anonymisiert. Und wenn aber dann die Firma da sagt, ich möchte diese Ergebnisse auch für meine eigene Produktentwicklung weiter nutzen und für die Optimierung nochmal gezielter einsetzen, dann können Sie gegen einen kleinen Obolus natürlich auch einen detaillierten Prüfbericht bekommen, der diese Firma dann in die Lage versetzt, dann technologisch das System nochmal ganz, ganz deutlich zu optimieren.
Das heißt, das Land Baden-Württemberg hat die Zeichen der Zeit erkannt, ist da eine Art Vorreiterrolle gegangen. Richtig. Und partizipieren können davon die Unternehmen auch.
Die Unternehmen oder Institutionen, also es sind vorwiegend natürlich für die Unternehmen gemacht, aber es sind generell auch für Einrichtungen. Also es könnten jetzt auch Schulen oder sowas könnten sich dann auch bewerben.
Gibt es vergleichbare Projekte vielleicht in Sachsen-Anhalt oder Bremen?
Mir nicht in diesem Umfang bekannt. Wir haben natürlich in der Zeit, nachdem auch die Bewilligung für dieses Projekt dann erteilt wurde, sind auch andere Bundesländer sind in dieselbe Richtung vorangegangen, haben dann Förderprojekte aufgesetzt. Meines Wissens gibt es aber kein Förderprojekt, bei dem Luftreiniger dann die Prüfung der Luftreiniger und die Bewertung bezuschusst wird. Das ist in Baden-Württemberg einzigartig.
Du hast auch im Vorgespräch das Stichwort genannt, künstliche Intelligenz. Du nennst es in diesem Fall Sensor-Based Contamination and Condition Monitoring. Und es spielt ja scheinbar hier bei diesem Thema auch eine Rolle. Welche?
Spielt eine ganz zentrale Rolle, nämlich Wissen ist Macht. Und sobald ich weiß, wo ich welche Verunreinigungen, sei es jetzt virenbasiert oder partikelbezogen habe, kann ich dementsprechend Maßnahmen ergreifen. Bei diesen Schlagworten Contamination-Based Monitoring System oder Condition Monitoring System habe ich zum einen Sensorsysteme, die aus unterschiedlichen Kontaminationssensoren aufgebaut sind, um dann zu wissen, wo, an welchen lokalen Stellen diese Verunreinigungen aufgetreten sind. Denn dort, wo die Quelle ist, dort kann ich natürlich nachher auch ansetzen. Und der zweite Schwerpunkt sind die Condition Monitoring Systeme. Das sind also dann Temperatur, Feuchte, Verhalten, Ozonverhalten. Also die klassischen klimatischen Bedingungen, die auch oft eine Rolle spielen. Speziell für Luftreiniger. Denn wer möchte schon seine Kinder oder seine Kollegen in einem Luftreiniger aufgerannt Gerät sitzen haben, in dem die Ozonwerte zu hoch sind.
Ja, du hast sehr schön das beispielhaft beigebracht uns jetzt oder den Zuhörern und Zuhörerinnen. Wir haben CAPE auch schon behandelt. Ich weiß nicht, war das genügend für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Was glaubst du? Sollten wir da vielleicht nochmal drauf eingehen? Es ist ja eine patentierte Geschichte. Also da sind wir ja auch scheinbar weltweit einzigartig mit diesem Produkt.
Das ist richtig.
Magst du da nochmal 2-3 Worte zu sagen?
Ja, natürlich, sehr gerne. CAPE ist patentiert oder ist zum Patent angemeldet seit Ende 2015, ist inzwischen von Südkorea auch tatsächlich das Patent erteilt worden von Südkorea. Jetzt steht noch Europa aus, das steht aber kurz bevor. Ist ein sehr, sehr hochflexibles System mit dem allerhöchsten Reinheitsklassen bis zur ISO-Klasse 1, also das ist die allerhöchste technisch realisierbare Reinheitsklasse, innerhalb weniger Minuten aufgebaut werden können. Und der Riesenvorteil ist, dass es neben dieser Flexibilität eben auch sehr wenig laufende Betriebskosten verursacht. Denn wenn wir fixe Reinräume aufbauen, habe ich erstmal eine lange Realisierungszeit von mehreren Monaten, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr ist durchaus drin, ohne die Planung. Und dann habe ich den Reinraum natürlich zur Verfügung, nutze den auch. Wenn ich den aber vom Produktionsablauf plötzlich nicht mehr benötige, kann ich den nicht einfach abschalten. Beziehungsweise sofern ich ihn abschalte, ist der eigentlich kaputt danach. Der rekontaminiert, das ist dann eine Totinvestition. Bei einem CAPE-System kann ich das System relativ schnell wieder zusammenpacken, wird eingelagert und ebenso schnell, wie es aufgebaut worden ist, kann es eben auch wieder abgebaut werden. Und ganz zentral auch die Frage, war jetzt im Rahmen dieser Healthy-Air-Initiative, dass wir eben irgendeinen Raum mit der schieren Größe sehr schnell ertüchtigen können. Aber dieses System kann eben nicht nur für die Virusbekämpfung eingesetzt werden, sondern zum Beispiel auch für die Batterieproduktion, für die Halbleiterindustrie als Maintenance Cape. Also es gibt verschiedene Szenarien oder heute kam sogar die Anfrage, ob wir dieses System sogar mit Trockenaggregaten ausrüsten können, um in der Batterieproduktion sowohl trockene als auch reine Umgebungsbereiche innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung stellen. Und das ist wirklich ein Novum.
Ja, wir sind jetzt quasi, hatten einen fließenden Übergang von dem ersten Thema direkt in das zweite Thema. Das heißt der Good Manufacturing Practice und das CAPE ist sozusagen ein Teil. Wir haben es eingangs gesagt, für die Herstellung von Impfstoffen braucht man diese gute Produktionspraxis. Vielleicht kannst du da uns ein bisschen das Prozessuale erklären, warum gerade Reinheit at its best in diesem Fall.
Ja, also für die Impfstoffproduktion haben wir ein sehr hohes oder wird ein sehr hohes Maß an Sauberkeit gefordert, speziell auch für die Verstoffwechselbarkeit oder auch für die Wirkstofftreue. Das heißt, dass wenn ich zwei Anlagen nebeneinander betreibe, dass ein Wirkstoff von der Anlage 1 nicht auf die Anlage 2 überspringt. Das ist sehr wichtig und um das zu garantieren, brauche ich natürlich entsprechende Gerätschaften, Automatisierungskomponenten, die diese Wirkstofftreue dann auch tatsächlich einhalten können. Speziell jetzt bei der Impfstoffproduktion waren ja extreme Mengen gefordert, um innerhalb kürzester Zeit extreme Impfstoffe hochzufahren. Und im Frühjahr letzten Jahres gab es auch die Aussagen von ehemaligen Merck-Produzenten oder Leitern der Produktion in den USA, die sagten, das ist eine unlösbare Aufgabe, wir brauchen immense neue Produktionstechniken, die wir einfach nicht haben. Das war mit ein Aufpunkt, dass wir bei Fraunhofer sagten, wir verpassen dem Automatisierungssystem bei der Impfstoffproduktion eine Hülle, wie einen maßgeschneiderten Anzug. Also man kann sich das vorstellen wie so einen Taucheranzug, den wir maßgeschneidert auf jegliche Automatisierungseinheit, zum Beispiel einen 6-Achs-Knickarmroboter, applizieren, erstmal Maß nehmen, die CAD-Daten nehmen, dementsprechend alles maßschneidern und dann über diese Hülle Kontaminationen absaugen von diesem Roboter, dass sie nicht in die Produktionsumgebung gehen, in die sterile Produktionsumgebung, aber auch andererseits, dass von der Produktionsumgebung nichts auf den Roboter und auf das Handhabungsgut überspringt. Und das machen wir mit einer weiteren patentierten Technologie. Das ist ein sogenanntes Multilayer-System, was wir dort einsetzen. Ein mehrschichtiges Textil, das mit unterschiedlichen Gasen beflutet und beströmt werden kann. Das sind Textilien, die unterschiedliche Permeabilitätsgrade aufweisen und dementsprechend dann auch Druckgradienten und Druckdifferenzen gezielt eingesetzt werden können, um die ganze Automatisierungseinheit als auch den sterilen Umgebungsbereich so sauber zu halten wie nötig für die Impfstoffproduktion. Also ein Enabler, der mir es ermöglicht, mit herkömmlicher Technik, Produktionstechnik, diesen hohen Anforderungen gerecht zu werden.
Haben wir den Namen schon genannt, wie das heißt?
Ich glaube nicht, aber ich nenne ihn gerne nochmal Second Skin.
Second Skin, also die zweite Haut?
Prinzipiell wie zweite Haut, bisschen anders geschrieben. Also 2ND und Skin wie Clean, wie Second Clean Individual Novelty. Sheltering Clean Individual Novelty. Jetzt kann ich schon den eigenen Namen nicht mehr.
Aber Second Skin kann sich jeder merken.
Kann sich jeder merken. Also nicht zufälligerweise ist der Name so gewählt worden, dass man ihn mit einer zweiten Haut verwechseln kann.
Ja Mensch, und dann sprechen Leute von dem langweiligsten Job der Welt. Das kann ich ja gar nicht nachvollziehen in dem, was du ja alles erzählst. So, jetzt haben wir sehr, sehr anwendungsnahe Themen und Projekte entsprechend von dir vorgestellt bekommen. Jetzt kommen wir zu dem dritten Thema, was eher noch nach Zukunftsmusik klingt und doch bereits Realität ist. Zumindest in deinem Kopf, in deinen Gedankengut. Es geht um die Kombination eines einerseits sauberen, andererseits trockenen Produktionsumgebung, also eine Produktionsumgebung, wie sie zum Beispiel für die Produktion von Halbleitern oder Batterien benötigt wird. Das heißt, wenn es noch Fiktion ist, dann ist es noch nicht Realität, aber du bist damit scheinbar beschäftigt, das in die Realität zu überführen. Ist das so?
Das ist so und wir sind sogar schon so weit, dass wir das tatsächlich schon realisiert haben. Also ich muss schon in der Vergangenheitsform sprechen. Wir haben seit jeher sehr, sehr gute und sehr reine Forschungsumgebungen und diese haben wir jetzt kombiniert und gepaart mit trockenen Umgebungsbedingungen, bei denen wir Anforderungsprofile haben, die bis minus 65 Grad Celsius Taupunkt runtergehen. Das ist also deutlich, deutlich unter 1% relative Luftfeuchte. Das ist extrem trocken. Warum machen wir das? Man hat festgestellt, dass zum Beispiel bei der Batterieproduktion eine umso höhere Ausbeute und Effizienz der Batterie erzielt werden kann, umso trockener die Produktionsumgebung ist. Und zusätzlich hat man aber auch festgestellt, dass kleinste partikuläre Kontaminationen zu einem Ausschuss führen können. Wir haben das vielleicht alle noch recht bildlich vor Augen. Es war vor 4-5 Jahren, dass dann einige Samsung-Modelle in Flammen aufgegangen sind. Grund war tatsächlich Partikelkontamination, lag einfach daran, dass man die Separatorfolie immer dünner gemacht hat zwischen Anode und Kathode. Wenn dort auf dieser Separatorfolie ein kleinstes Partikel war, dann hat es früher oder später zu einem Kurzschluss geführt. Dummerweise erst später, nämlich genau dann, wenn es entweder mechanisch belastet wird, sprich ein Handy fällt hinunter, hat mechanische Schwingungen drauf und Verschiebungen drauf. Oder wenn ich sonstige eine Penetration habe oder das Ding einfach biege. Das heißt, so ein Handy war nicht gut produziert, weil es eben mit Kontamination produziert worden ist in dem Fall und geht dann aber erst vielleicht ein halbes Jahr später im Flugzeug in Flammen auf, wenn es da zufälligerweise aus der Hosentasche des Besitzers runterfällt auf den Boden. Erwärmt sich dann und erst nach dem Start geht das Ding in Flammen auf. Da gab es ja einige Fälle und das waren letztendlich die Beweggründe auch, warum man sagte, hier müsste man deutlich mehr machen, hier müssten die Batteriehersteller mehr in dieser Thematik weiterforschen und deswegen ist jetzt auch ein Großteil dieser Forschungsabläufe unter Hochreihen und neuerdings eben auch unter trockenen Bedingungen. Und das ist auch ein weiteres Novum, was es meines Erachtens weltweit noch nirgends gibt.
Ja, wir haben ja 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt oder sogar schon wieder ein paar mehr. Und die meisten haben ein Handy. Und das heißt, wenn du sagst, das ist tatsächlich ein Ansatzpunkt, diese Batterien für diese Mobiltelefone zu reinigen, da ist die große Frage, die sich mir stellt, das kann ja alles nicht in Stuttgart passieren, also wo der reinste Reinraum der Welt ist, ja. Sondern du müsstest dann schon das Reinheitsprinzip oder die Reinräume entsprechend exportieren oder dann direkt aufbauen bei diesen Unternehmen. Ist das tatsächlich der Fall, oder?
Das ist natürlich auch der Fall. Das ist ja eine Forschungsleistung, die wir natürlich gerne auch an andere Unternehmen weitergeben. Und deswegen gibt es ja Fraunhofer als Transfereinrichtung. Allerdings geht es nicht um die Reinigung dieser Batterien, sondern um die Reinheit bei der Produktion, bei der Herstellung, beim Herstellungsprozess dieser Batterien. Aber das ist, wie du es gesagt hast, genau die Idee hinter Fraunhofer, dass wir Innovationen in die Industrielandschaft hinaustragen und dort dann zu einer höheren Effizienz beitragen können.
Ja, wir haben ja drüber gesprochen, Enabler ist sozusagen dieses Thema Reinheit. Jetzt reden alle über das Hype-Thema Wasserstoff. Wie können wir Wasserstoff verwenden, auch als Energieträger? Bringt sozusagen das, was du aus deinem Erkenntnisschatz hast, auch das, was fürs Thema Wasserstoff?
Das auf jeden Fall. Bei Wasserstoff haben wir natürlich noch einige weitere Fragestellungen, die wir lösen müssen. Wasserstoff ist ein sehr guter Energieträger, hat allerdings das Problem, dass es ein sehr kleines Atom ist, das durch fast jegliches Material hindurch diffundiert, früher oder später. Das heißt, hier müssen noch einige Forschungsarbeiten geleistet werden. Wie kann Wasserstoff transportiert werden? Wie kann Wasserstoff gelagert werden? Das ist essentiell. Wenn ich damit rumfahren möchte, brauche ich einen Tank, der dicht ist. Und auch hier gehen wir schon die ersten Schritte, dass wir Werkstoffprüfstände aufbauen, um wasserstofftaugliche Materialien beurteilen zu können. Also wir beurteilen letztendlich die Wasserstofftauglichkeit eines Materials. Ähnlich wie wir das bereits mit der Reinraumtauglichkeit von Werkstoffen und Maschinen gemacht haben, gehen wir jetzt den nächsten Schritt und bewerten diese Materialien. Da gibt es schon die ersten Versuchsansätze dazu, die Versuchsaufbauten dazu, die Konzeptionen liegen schon vor. Und da bleibt es weiterhin spannend, da werden wir demnächst in die Umsetzung gehen. Werden wir erstmal ganz klein anfangen mit kleinen, ganz einfachen Versuchsaufbauten, um die dann weiter dann auf sichere Beine stellen zu können.
Das Ganze ist ja auch zertifiziert. Also ihr habt ja eine eigene Zertifizierung bei euch in der Abteilung. Vielleicht ist das noch spannend, wenn du da ein bisschen was drüber erzählst, über genau diese Zertifizierung.
Die Zertifizierung war auch ein Bedarf aus der Industrie, dem wir nachgekommen sind. Das war 1998, als wir diesen Bedarf erkannt haben. Hat damit angefangen, dass wir, den Namen darf ich jetzt nicht nennen, von einer Firma, einem Linearachsenhersteller, ein System bekommen haben. Er sagte, schau mal her, wie sieht es denn aus, kann ich dieses System unter reinheitskontrollierten technischen Bedingungen einsetzen? Ich glaube, das war mein erster Prüfaufbau, den ich so richtig selber gemacht hatte. Und ich hatte ewig und 3 Tage für den Bericht gebraucht. Ich kann mich erinnern, ich glaube 2-3 Monate, viel zu lang. Heute läuft so eine Prüfung innerhalb von wenigen Tagen durch, je nach Prüfaufwand, aber das Berichtsschreiben geht innerhalb von, naja, wenigen Stunden. Also das geht sehr, sehr fix heutzutage. Und zwischenzeitlich haben wir, ich glaube, über 2500 verschiedene Produktionsanlagen, Fertigungseinrichtungen, Systeme getestet, geprüft, bewertet, die auch in einer Datenbank abgelegt sind, auch Werkstoffe bzw. Werkstoffpaarungen, Werkstoffkombinationen mit und ohne Schmierstoff und unterschiedlichen Belastungsstufen, die auch für jeden einsichtbar sind auf dieser Welt, zumindest zu einem gewissen Grad, zu ca. 40% der Befüllung der Datenbank sind diese einsehbar, denn das sind die Ergebnisse, die relativ gut sind, weil wir ja die Anfragen durch die Industrie bekommen. Die zahlt ja selber für diese Tests, ist also keine Pflicht. Und wenn die Ergebnisse gut sind, dann ist es natürlich auch ein gewisser Marketing-Aspekt für diese Firmen, dass sie sehr gute Produkte haben und Werkstoffe haben. Und viele Firmen nutzen dann diese Informationen, was sind gute Werkstoffe, und schauen in diese Datenbank rein. Und das sind die, die öffentlich zugänglich sind. Die anderen 60%, die vielleicht nicht ganz so das Ergebnis erzielt haben, wie ursprünglich erhofft, die bleiben sozusagen in der tiefsten, untersten Schublade. Die sind zwar in der Datenbank, da haben wir zwar Zugriff, aber eben nicht jeder normale User. Und die wird immer wieder angefragt und wird sehr häufig besucht. Und auch heute wieder direkt in einem Gespräch, direkt vor diesen Aufnahmen hier, bin ich gefragt worden, wie kann man auf diese Daten zugreifen, was können wir davon ableiten für unsere eigenen Produktionsanlagen, obwohl das dann vielleicht ein ganz anderer Anwendungszweck ist, aber eben auch reinheitstechnisch kontrolliert. Also ein Erfolgsprodukt, mit dem wir hier ja, die reinheitstechnische Welt etwas aufgemischt hatten.
Zu guter Letzt. Ich habe ja schon ganz viel Werbung gemacht für den reinsten Reinraum der Welt. Kann man sich den überhaupt besichtigen in Stuttgart? Also sind Besucherinnen und Besucher willkommen?
Herzlich willkommen, jederzeit, sofern Corona das zulässt, muss ich es einschränkend sagen. Aber ansonsten jederzeit willkommen und gerne, gut, es muss eine Anmeldung erfolgen, aber gerne führen wir dann auch eine Reinraumführung mit diesen interessierten Personen durch und erklären denen, wie dieser langweiligste Job der Welt aussieht und wie man daraus dann wirklich auch was Gutes machen kann und dass es auf den zweiten Blick gar nicht so langweilig ist, sondern hoch innovativ, hoch spannend und emotionsgeladen.
Ja, und wenn man nicht nach Stuttgart kommen will, dann kann man zumindest euch auch noch auf anderen Messen sehen. Also gut, Parts to Clean ist in Stuttgart, aber es gibt auch andere, die sind im Rest der Republik verteilt. Welche Messen und Veranstaltungen, wo seid ihr da jedes Jahr oder alle 2 Jahre?
Gut, relativ häufig sind wir auf den Rheinraum-Lounges vertreten. Auch auf der Clean Zone sind wir natürlich vertreten, die ist dann in Frankfurt. Aktuell weiß ich nicht, ob diese Messen stattfinden werden. Die Lounge ist geplant für Frühjahr, für Januar oder Februar nächsten Jahres, meistens so im Wechsel, Januar, Februar. Bei der Clean Zone weiß ich es nicht, aber da gibt es schon einige Veranstaltungen, auf denen wir tätig sind. Und wenn die auch nicht in Präsenz stattfinden, dann auf jeden Fall über Videoplattformen oder über Internetplattformen. Und da halten wir natürlich dementsprechend auch Vorträge und geben unser Wissen an die Industriepartner weiter.
Hervorragend. Also Reinheit at its best, at Fraunhofer ist tatsächlich nicht wegzudenken, nicht im analogen Zeitalter, nicht im digitalen Zeitalter. Also wird uns doch sehr, sehr lange begleiten.
Das auf jeden Fall.
Hervorragend. Mehr brauchen wir gar nicht sagen. Lieber Udo, ich danke dir für diese spannenden Einblicke in diese tollen Themen und wünsche dir natürlich toi 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 alles Gute für die laufenden zukünftigen Projekte. Vielen Dank.
Vielen Dank, Fred. Dankeschön.